Zwei Länder sagen jetzt schon nein. Scheitert das März-Gesetz zur Migration im Bundesrat? Verhör von Pharma-Lobby. So hart verlief Kennedys Anhörung vor dem US-Senat. Und Manipulation und totale Kontrolle. Wie gefährlich ist Trumps Zusammenarbeit mit Big Tech? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Nach dem gestrigen Fall der Brandmauer im Bundestag erfolgt morgen die Abstimmung über den konkreten Gesetzesvorschlag von Friedrich Merz zur Migrationswende. Doch selbst im Falle einer positiven Abstimmung muss sich vor Inkrafttreten des Gesetzes noch der Bundesrat damit beschäftigen. Und hier hat sich bereits Widerstand angekündigt. Ausgerechnet ein CDU-Ministerpräsident, nämlich Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, habe laut Medienberichten angekündigt, im Bundesrat gegen die Anträge zu stimmen, wenn diese, Zitat, nur mit Hilfe der AfD durch den Bundestag gebracht werden. Und auch der Bremer Senat stellte auf Anfrage von Auf 1 unmissverständlich klar, Zitat, Bremen wird im Bundesrat keinem Gesetz zustimmen, das ohne die Zustimmung der AfD dort überhaupt nicht zur Abstimmung stünde. Andere Landesparlamente wollten sich auf Anfrage nicht konkret zu ihrem Vorgehen äußern. Kann es also sein, dass die von Merz inszenierte Migrationswende letztlich am Bundesrat scheitern wird? Zunächst muss erst einmal im Bundestag abgestimmt werden. Auf 1 wird morgen wieder live dabei sein. Die FDP im Bundestag hat das Wahlkampfpotenzial des Themas Migration offenbar erkannt. So stimmte die Partei von Ex-Finanzminister Christian Lindner am Mittwoch für den Entschließungsantrag zur Begrenzung der Einwanderung. Und auch das Zustrombegrenzungsgesetz wollen die Freien Demokraten am Freitag unterstützen. Auffallend ist dabei, als die Vorlage im zuständigen Innenausschuss behandelt wurde, empfahl die FDP noch die Ablehnung des Gesetzes. Wie es nun zu ihrem Sinneswandel kam, bleibt unklar. Eine Anfrage von Auf 1 ließ die Partei bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Nach der Migrationsabstimmung im Bundestag haben mehrere Abgeordnete der AfD eine Koalition mit der CDU abgelehnt. Gegenüber Auf 1 nannten die Politiker inhaltliche Veränderungen der Partei von Friedrich Merz als Bedingung für ein Regierungsbündnis. Wörtlich sagten sie:
Mit einer CDU-CSU, die nur Schaumschlägerei macht, wollen wir keine Regierung bilden, denn dann würden wir sogar den Ruf der AfD ruinieren. Wir können nur in eine Regierung gehen, wenn es wirklich ernst gemeint ist, auch vom Regierungspartner eine Wende hinzulegen, zurück zu gesunden Verhältnissen, nicht nur in der Migration, auch in der Energiepolitik.
Koalition ist nochmal eine ganz andere Sache, weil hier gibt es natürlich auch Dinge bei der CDU, die ich komplett ablehne. Die Kriegsrhetorik zum Beispiel, dann die ganze Energiepolitik, die auch die CDU mitträgt, die letztendlich die Kanzlerin ausgelöst hat, Kohleausstieg, Kernkraftausstieg und so weiter und so fort.
Ich würde mal sagen, ich bin ja hier auf dem österreichischen Sender, dass an der Stelle Österreich ein Vorbild sein kann. Herr Kickl hat knallharte Forderungen in den Raum gestellt. Ich glaube, der Koalitionsvertrag ist ja noch nicht unterschrieben. Aber die Töne aus der ÖVP, die man zurzeit hört, sind ja schon völlig andere als vor der letzten Wahl. Und wenn wir glaubhaft damit drohen können, was ich sehr hoffe nach dem 23. Februar, dass oder vielleicht auch erst nach der nächsten Bundestagswahl dann, dass, wenn sie noch mal wählen lassen, dass wir dann noch stärker werden, das ist ja die österreichische Situation, dann müssen die Herrschaften auch mal klein beigeben.
Mit dieser Union möchte ich gar nicht koalieren. Also da muss die Union sich zuerst mal bewegen und verändern. Das ist immer noch der alte Merkel-Geist, der hier weht. Wir haben es gerade angesprochen, das ist in erster Linie Wahlkampftaktik. Am 24. Februar wissen die alle nicht mehr, wie Migrationspolitik funktioniert. Von dem her, erst muss die Union sich verändern, erst müssen wir noch stärker sein, sodass wir ohne irgendeinen Zweifel unsere Linie da durchbekommen und dann sprechen wir über Koalition. Aber die Frage stellt sich jetzt nicht.
AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel hatte beim Wahlkampfauftritt in Halle am Wochenende betont, ihre Partei stehe für ein Bündnis mit der Union bereit. Einen Tag nach der Migrationsentscheidung des Bundestages stand heute ein Verbotsantrag gegen die AfD auf der Tagesordnung des Parlaments. Eingebracht wurde der Vorstoß von 113 Abgeordneten und dem früheren Ostbeauftragten Marco Wanderwitz. Das Ergebnis der Abstimmung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Eine Ablehnung galt jedoch als wahrscheinlich. Die Verbotsdebatte und ihre Auswirkungen kommentiert Martin Müller-Mertens.
Das Schauspiel möge beginnen. So hätte das Bundestagspräsidium heute die Debatte über den AfD-Verbotsantrag einleiten können, wenn der Vorstoß einer Riege Abgeordneter rund um den verbittert wirkenden Mario Wanderwitz hatte von Anfang an keine Chance auf eine Mehrheit. Und die Diskussion im Plenum war nicht mehr als ein Schaulaufen der Haltungspolitiker in den selbsternannten demokratischen Fraktionen. Hätte können, denn mit der Migrationsabstimmung am Mittwoch hat sich die politische Lage in Deutschland geändert. Erstmals verfügt die AfD über eine Gestaltungsoption, wenn auch zunächst nur vorübergehend. Die realpolitischen Auswirkungen mögen gering sein, die symbolische Wirkung und die Folgen für das Klima unter dem Rest des links-grünen Mehltaus aber umso größer. Was für die AfD ein Erfolg ist, bedeutet für das Establishment eine krachende Niederlage. Und so wird sich die noch herrschende politisch-mediale Klasse radikalisieren. Auch weil sie durch konsequentes Ignorieren der Realität fehlgeleitet die AfD als Ursache des Stimmungswandels wahrnimmt und nicht als deren Ausdruck. In ihrer nun beginnenden Raserei wird sie den Kampf gegen die absehbar größte Oppositionspartei bis zum Äußersten treiben. Das wird am Ende kein Verbot bedeuten. Doch diese Erkenntnis sollte nicht beruhigen, im Gegenteil. Wenn die staatliche Repression an ihre Grenzen stößt, dann übernehmen jene, für die Antifaschismus nach eigenen Worten Handarbeit ist oder Hammerarbeit. Die Schlägerbanden und ihre Stichwortgeber. Letztere sitzen in Redaktionsstuben, in den Büros der NGOs, aber auch in Plenarsälen. Und so mag die Verbotsdebatte im Bundestag heute ein Schauspiel gewesen sein. In der hysterisch aufgeladenen Blase von Antifa bis Omas gegen rechts wird manch einer sie als Aufruf zum Handeln interpretieren. Denn bei den woken, weltoffenen und toleranten ist es wie immer beim Untergang von ideologischen Systemen. Am Ende fällt die Maske ganz ungeniert.
Der designierte amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. musste sich gestern bei seiner Anhörung im US-Senat einem regelrechten Kreuzverhör der Demokraten unterziehen. Unter anderem wurde dem bekannten Pharmakritiker vorgeworfen, vermeintliche Verschwörungsmythen zu verbreiten, die Erkenntnisse der Wissenschaft zu verleugnen und der Bevölkerung den Zugang zu Impfungen, Antidepressiva und ähnlichen Medikamenten zu verweigern. Verteidigen durfte der gelernte Jurist sich dabei kaum. Oft waren ihm nur knappe Ja- oder Nein-Antworten gestattet, wenn überhaupt. Einige Demokraten zeigten im Rahmen des Hearings offen ihre Loyalität zur Pharmaindustrie. So äußerte etwa Senatorin Elizabeth Warren gegenüber Pressevertretern ihre Bedenken, Zitat, er könnte die Impfstoffhersteller in den Ruin treiben und dann bekommt niemand mehr einen Impfstoff. Heute Nacht muss Kennedy sich einer weiteren Anhörung im US-Repräsentantenhaus stellen. In beiden Kammern des Kongresses verfügen die Republikaner nur über eine knappe Mehrheit. Ein Scheitern Kennedys ist jedenfalls denkbar, zumal zahlreiche Beobachter davon ausgehen, dass ein Impfkritiker wie Kennedy unbedingt als Gesundheitsminister verhindert werden soll. Der technisch-militärische Komplex dürfte unter Präsident Donald Trump mächtiger werden als je zuvor. Das zeigt sein KI-Projekt Stargate, woran die Tech-Giganten Microsoft, OpenAI, Oracle und Softbank beteiligt sind. Doch die großen Technologiekonzerne stehen in engster Verbindung zu den Geheimdiensten. Das beginnt bereits bei der Finanzierung, geht über die Rekrutierung von Agenten bis hin zum Austausch von Spionagetools. Sogar The Economist schrieb kurz nach Trumps Wiederwahl wörtlich, nun übernehme die PayPal-Mafia die amerikanische Regierung. Denn besagte Clique von Milliardären habe Donald Trump zum Wahlsieg verholfen und nun übten sie im renommierten Blatt wörtlich Mafiosi wie Elon Musk und Peter Thiel enormen Einfluss auf Trump aus. Letzterer über Vizepräsident J.D. Vance. PayPal-Gründer Peter Thiel ist Mitgründer der Spionagesoftware Palantir. Das CIA-finanzierte Tool sagt sogar künftiges Verhalten voraus und wird von Geheimdiensten, Polizei und Militär genutzt, mit umstrittener Nutzung auch in Deutschland. Und so kündigte auch Stargate-Softwarehersteller Larry Ellison bereits im Vorjahr an, die Bürger bis hin zur Polizei werden, Zitat, ihr bestes Verhalten an den Tag legen, denn wir überwachen unablässig, was vor sich geht. Dient das Mega-KI-Projekt Stargate also weniger der Bekämpfung von Krebs als vielmehr der vollumfassenden Überwachung? Denn eigentlich wurden die Big-Tech-Konzerne mit Finanzierung der Geheimdienste vor allem dazu geschaffen. Verhaltensmanipulation und totale Kontrolle. Weitere wichtige Nachrichten erfahren Sie in unserem Meldungstelegramm.
Die deutsche Wirtschaft wird im Jahr 2025 weniger stark wachsen als vermutet. Laut einer Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums prognostiziert die Behörde nur noch ein Wachstum in Höhe von 0,3%. Noch im Oktober war man von einem Zugewinn von 1,1% ausgegangen. Bereits in den beiden vergangenen Jahren musste Robert Habeck sogar eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung verkünden. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat gefordert, dass die EU- und NATO-Staaten ihre Rüstungsausgaben weiter erhöhen. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin begründete der SPD-Politiker dies mit den Fällen von beschädigten Datenkabeln in der Ostsee. Scholz machte Russland für die Schäden verantwortlich. Er kündigte ferner an, sich auf EU-Ebene für eine leistungsfähigere Rüstungsindustrie einzusetzen. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat mit einer Blockade weiterer Ukraine-Hilfen auf EU-Ebene gedroht. Gegenüber dem BBC bezeichnete er den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky als, Zitat, Feind des ukrainischen Volkes. Dieser hatte zuvor den Gastransit in die Slowakei über die Ukraine ausgesetzt. Als Reaktion überlegt Fico auch, die Stromlieferung an Kiew einzustellen. Die linken Politikerin Gökay Akpulut hat möglicherweise über einen vermeintlich rassistischen Angriff gelogen. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, schilderten mehrere Augenzeugen, dass Akpulut im Vorfeld beleidigend auftrat und auch zuerst mit einer Weinflasche geworfen habe. Auf Instagram hatte sie dagegen behauptet, sie sei im Zug von Fans des VfB Stuttgart rassistisch beleidigt und angegriffen worden. In den USA wird in Zukunft kein Geld aus Bundesmitteln mehr für Geschlechtsumwandlung ausgegeben. Ein entsprechender Erlass wurde durch US-Präsident Donald Trump unterzeichnet. In dem Dekret werden diese Eingriffe als so wörtlich chemische und chirurgische Verstümmelung bezeichnet. Außerdem wird es staatlichen Krankenhäusern verboten, entsprechende Operationen durchzuführen.
Kommt nach der Bratwurst jetzt das Freibier? In Duisburg werben die Behörden jetzt mit drastischen Mitteln für die Briefwahl. Wer seinen Wahlschein abgibt, der erhält einen Gutschein für ein Bier bei einer lokalen Brauerei. Die Briefwahl gilt wegen des mangelnden Wahlgeheimnisses als problematisch. Auf 1 hat daher verschiedene Initiativen zur Wahlbeobachtung gefragt, wie sie das ungewöhnliche Vorgehen bewerten. Michael Schäfer von der patriotischen Bürgerinitiative 1% zeigte sich uns gegenüber verhalten optimistisch. In der Stellungnahme heißt es wörtlich, lieber per Briefwahl wählen, anstatt gar nicht zu wählen. Allerdings wird bereits im folgenden Satz klargestellt, dass 1%, Zitat, seit Jahren die unsichere Briefwahl und unser marodes Wahlsystem kritisiert. In eine ähnliche Richtung äußerte sich auch Markus Backfisch vom neu gegründeten Wabeo-Netzwerk. Auch dort begrüßte man zwar eine Förderung der Wahlbeteiligung, kritisierte aber die Verwendung von Steuergeldern zu diesem Zweck. Die Initiative Querdenken wird am 13. Februar eine Gerichtsverhandlung zu den Protesten des Corona-Jahres 2020 mit einer Demonstration begleiten. Bei dem Prozess soll unter anderem geklärt werden, warum die Berliner Polizei im August 2020 mit derart drastischen Maßnahmen gegen den Corona-Protest vorging. Am Rande des ABEF in Prag sagte dazu Querdenken-Gründer Michael Ballweg,
da müssen wir wehrhaft dagegen sein und gucken, dass wir uns unsere Freiheitsrechte gegen so einen übergriffigen Staat auch verwehren. Ich habe es vorhin im Panel ja gesagt, ich wusste nicht, welches T-Shirt ich heute anziehe. Ich habe ja eins noch mit Schwarzkopf Professional, um natürlich auch eine eindeutige Botschaft zu setzen. Und man sieht ja, wie weit es gerade gekommen ist in Deutschland. Also wenn Menschen, die einfach Regierungskritik äußern oder Kritik an an Politikern, wenn die dann Hausdurchsuchungen bekommen, alle technischen Geräte abgenommen werden, sagen wir, vielleicht finanziell ruiniert sind.
Der Wiener Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder vertritt Bürger, die sich gegen den verpflichtenden ORF-Beitrag zur Wehr setzen. Was erwartet er von einer künftigen Regierung?
Ja, ganz klar, die Abschaffung des ORF-Beitrages. Wo war die Objektivität und Meinungsvielfalt in der Corona-Problematik, betreffend des Russland-Ukraine-Konfliktes, betreffend des angeblichen durch Menschen und CO2 verursachten Klimawandels, in der Migrationsfrage oder wann es die FPÖ betroffen hat? 730 Millionen kommen über den ORF-Zwangsbeitrag und rund 200 oder 300 Millionen über Werbeeinnahmen. Und diese Werbeeinschaltungen kommen von der Regierung, von Ministerien, von staatsnahen Betrieben, von großen Unternehmen, die sich eine Werbeeinschaltung im ORF leisten können. Und jetzt frage ich Sie, wie soll ich betreffend dieser Institutionen, dieser Unternehmen objektiv und meinungsvielfältig berichten, wenn ich auf der anderen Seite Millionen oder zig Millionen bekomme?
Könnte der ORF-Beitrag nun auch bald vom Höchstgericht gekippt werden? Das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Gerold Beneder, exklusiv unter www.auf1.tv. Die Systemmedien attackieren auf 1. Unsere Berichterstattung scheint ihnen wohl ein Dorn im Auge zu sein. So bezeichnet die Tageszeitung die Presse auf 1 in einem aktuellen Artikel als, Zitat, rechtsextremen Verschwörungssender. Kritisiert wird etwa, unsere Gesprächspartner nicht zu unterbrechen. Oder auch eine impfkritische Berichterstattung. Und auch das News-Magazin unterstellt auf 1 aktuell Rechtsextremismus. Dabei beruft sich das Blatt auf das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, das man laut Gerichtsurteil gar als Privatstasi bezeichnen darf. Die größte Sorge bereitet den Systemvertretern wohl, dass zahlreiche patriotische Spitzenpolitiker inzwischen lieber auf 1 Interviews geben, als mit der Systempresse zu sprechen. Nun will auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico in der Verfassung festschreiben, dass es nur 2 Geschlechter gibt. Letzte Woche hatte Donald Trump eine ähnliche Regelung in den USA eingeführt. Bis diese Erkenntnis nach Berlin und Wien durchdringt, dürfte es wohl noch eine Frage der Zeit sein. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.